Also wenn ich dir gerade zuhöre, muss ich an einen Spruch meines Großvaters denken, den er mir immer mitgegeben hat und der so über allem steht. Und das ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und schön. Das ist ein bisschen so wie das, was du gerade beschreibst. Du kannst vor 10 Jahren die nur maximal gut anpflanzen. Aber ob es klappt, wirst du erst im Nachhinein sehen, wenn du drauf zurückguckst. Und so sind ganz viele Dinge in meinem Leben passiert, die zum jeweiligen Zeitpunkt, weil es eben schwere Momente waren, weil beruflich oder privat was richtig schief gegangen ist, die machen in Echtzeit wenig Sinn. Dann irgendwann guckst du zurück und sagst, ach so, deswegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zum Gespräch. Immer im Gepäck ein Wein, der die ganze Sache, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr gediegen und gemütlich macht. Häufig ist der Podcast dann eine Gelegenheit zu verreisen, dieses Mal nach Berlin. Allerdings nicht in einer Weinbar oder sonst wo, sondern ganz privat zu Hause, was ich natürlich schätze, weil es das Ganze nochmal persönlicher macht. Mein heutiger Gast ist Verena Pauster. Sie ist eine von den Personen, wo ich gar nicht weiß, mit welcher Berufsbezeichnung, wenn man so will, ich anfangen soll. Sie ist in erster Linie Gründerin, Unternehmerin und Expertin im Bereich Startup und digitale Bildung. Außerdem ist sie Autorin, hat mit ihrem Buch Das neue Land gleich mal einen Bestseller hingelegt und hat selbst einen Podcast mit dem Namen Fast and Curious, in welchem sie zusammen mit Lea Sophie Kramer ihre Gedanken und Learnings aus Leben und Karriere teilt. Worüber haben wir also gesprochen? Zum Beispiel darüber, ob es mehr Mut erfordert, einen schon seit Generationen bestehenden Familienbetrieb zu übernehmen oder ins kalte Wasser zu springen und ein Startup von Grund auf neu aufzubauen. Ich wollte außerdem von Verena wissen, welche Learnings sie gerne schon früher gemacht hätte und was sie am Schaumwein schätzt. Getrunken haben wir nämlich Sekt, den gibt es jetzt gleich in dieser Folge. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören.
Verena, du bist Podcast-Profi heute.
Stimmt.
Lief schon eine Aufnahme, das heißt, die Stimme ist schon warm. Dabei hätte ich ja jetzt erst was zum Warmmachen sozusagen dabei. Ungewöhnlich bei den Podcast-Aufnahmen ist wahrscheinlich, dass du was trinkst dabei, nehme ich an.
Genau, mache ich in der Regel nicht. Wir nehmen in der Regel so 11 Uhr morgens auf. Ist jetzt nicht die Zeit, wo ich mir erstmal eine Flasche Wein aufziehe. Ja.
Das brechen wir heute mal.
Sehr gut.
Ich habe was mitgebracht und das werde ich auch gleich mal einschenken. Ich bin sehr gespannt auf heute und habe mich sehr gefreut, weil du ja ganz viele Themen besetzt, die für so eine Weinwelt manchmal noch weiter weg sind. Also das Thema Digitalisierung, Wirtschaft, Leadership, aber auch die Förderung von Frauen und so weiter.
Ja.
Deswegen bin ich ganz gespannt, wie du darauf blickst und freue mich auf die nächsten Minuten und unser Gespräch. Es sind ja immer, wenn man so liest oder hört, sind das ja immer 100 Sachen gleichzeitig, die du machst. Wenn
ja.
du dir jetzt aber mal 3 Kernprojekte rausgreifen müsstest, die so am meisten Energie und Headspace gerade kosten und die dich auch am meisten inspirieren, welche 3 wären das denn? Und ich öffne währenddessen
ganz leise
mal die Flasche.
Und ich, genau, ich würde sogar Energiekosten in Energie geben ummünzen und dann 3 nennen, weil ich habe neulich so eine schöne Erfolgsdefinition gehört. Und zwar Erfolg ist, wenn dir die Dinge, die du machst, mehr Energie geben als nehmen.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich schön, weil das das mal so ein bisschen auf eine andere Ebene hebt, weg von, was kommt finanziell rum, wie erfolgreich bist du im Sinne von, bist du Erster geworden oder so, sondern eher so, mache ich das einfach wirklich gerne, was ich da mache. Und deswegen vielleicht mal so 3 ganz unterschiedliche rausgegriffen. Also Nummer 1, der FC Viktoria Berlin, ein Fußballverein.
Ich hatte
den
gehofft,
ich,
dass du davon
erzählst. Genau, den ich diesen Sommer mit 5 Co-Gründerinnen übernommen habe. Und das macht einfach Hölle viel Spaß. Das ist ein Frauenregionalliga-Team, also dritte Liga, das wir in 5 Jahren in die erste Liga bringen wollen. Und wir haben einfach mal diesen Club übernommen und gesagt, das machen wir jetzt. Und jeden Sonntag ist Spiel, jeden Sonntag geht's um alles und du merkst einfach, wie mich das so euphorisiert, was da alles möglich ist. Und das ist auf jeden Fall Love Project Number One gerade.
Auch wenn jeder Sonntag damit mit Fußball belegt.
Jeder zweite, Gott sei Dank, weil zu den Auswärtsspielen fahre ich tatsächlich nicht mit. Da würde meine Familie mir dann auch echt endgültig den Vogel zeigen. Aber jedes Heimspiel bin ich da. Und ehrlich gesagt ist das auch ein schönes Familienhappening. Also das ist Sonntag 14 bis 16 Uhr, da nehme ich alle Kids mit und dann ist es auch irgendwie schön integrierbar ins Wochenende. So, das zweite ist mein Instagram Verenas Book Club. Und den habe ich erst vor ein paar Wochen ins Leben gerufen, weil ich einfach, seit ich Kind bin, leidenschaftlich gerne lese. Und
man sieht es an deinem Bücherregal.
Man sieht es an meinem Bücherregal. Und immer, wenn ein Buch fertig ist, denke ich so, jetzt würde ich aber gerne irgendwie 12 Leute einladen und mit denen drüber diskutieren. Mhm. Und es sind eben bei mir häufig Sachbücher. Und ich lese auch Romane natürlich, aber da habe ich gar nicht immer so einen Diskussionsbedarf, sondern bei Sachbüchern möchte ich irgendwie wissen, was sagt ihr? Seht ihr das auch so? Funktioniert das wirklich? Und so. Und bei Verenas Book Club lesen wir Sachbücher zusammen und diskutieren einmal im Monat live auf Zoom. Es gibt immer so ein Pick of the Month nach dem Motto, diesen Monat lesen wir Working Class von Julia Friedrichs, letzten Monat im Grunde gut von Rutger Bregmann. Und dann gibt's immer wieder so Updates aus, wo seid ihr und was hat euch bisher am meisten beeindruckt und so. Aber dann am Ende des Monats gibt's halt die große Diskussions-Live-Session.
Und wer kann teilnehmen? Also könnte ich jetzt sagen...
Jeder.
Diese Zoom-Session kann dann halt auch mal mit, keine Ahnung, 100 Leuten.
Genau, wir haben Zoom mal ein bisschen hochskaliert und gesagt, wir wollen hier keinen ausschließen, das sowieso. Und dann musst du aber trotzdem nochmal in Amerika anrufen und sagen, können Sie nochmal hochdrehen, bitte. Aber genauso soll es sein. Ich will keine Einlasskontrolle machen, zumindest solange alle sich gut benehmen. Ja, also wenn dann der Erste oder die Erste dabei ist, wo ich denke, huch, das passt jetzt hier irgendwie nicht hin, dann müssen wir reden. Aber letztes Mal waren über 300 dabei und das war toll. Also ich mache mir keine Sorgen, dass das irgendwie auch die Richtigen anzieht. Und nicht die Richtigen, das ist mir wichtig im Sinne von meine Meinung, ja, sondern ja. Eher eine Etikette, dass wir gut miteinander
und
umgehen.
Und gemeinsam weiterkommen in der Diskussion.
Genau.
Aber ich muss mal kurz in Thema 2 einhaken, weil wann schaffst du es tatsächlich zu lesen?
Das war ja schon immer eine Herausforderung in meinem Leben, also seit ich dann auch noch andere Dinge gemacht habe als Kind sein. Also lesen, dafür ist eigentlich ja nie Zeit übrig, außer im Urlaub vielleicht. Und auch wenn du Kinder hast, am Wochenende auch nicht. Und deswegen habe ich mir so On-the-go-Lesen angewöhnt. Also ich habe einfach ein Buch oder ein Kindle, meistens ein Buch in der Handtasche. Und wenn dann diese berühmten Wartezeiten sind an der Supermarktkasse, an der Bushaltestelle, beim Arzt, im Taxi, was weiß ich, dann greife ich eben zum Buch statt zum Laptop oder zum Handy. Und damit komme ich schon so auf 3-4 Bücher im Monat, wenn ich keinen Urlaub habe. Und 3-4 Bücher pro Woche, wenn ich Urlaub habe. Also da kriege ich schon ordentlich was weg. Ja.
Ja, ich kaufe immer Bücher und lese sie normalerweise nicht.
Das ist der Fluch. So, und das dritte Projekt ist mein Podcast Fast and Curious, den ich mit Lea Sophie Kramer mache. Da senden wir einmal die Woche, deswegen habe ich da ordentlich Produktionsdruck. Und da sind wir jetzt bei Folge, ich weiß nicht was, 38, 39 so und haben jetzt seit März jede Woche durchgesendet und reden über Business-Themen. Und wenn du da mitkriegst im echten Leben, wie das Menschen bewegt, was wir da bewirken können, wie Frauen sich mehr zutrauen, wie Männer Führung neu definieren, dann denke ich so, wow, Podcast ist echt das Medium unserer Zeit.
Voll, und man hat einfach mal Platz zu
genau,
reden.
Genau.
Es muss nicht die Keynote innerhalb von 10 Minuten sein. Es muss jetzt nicht der schnelle Pitch sein.
Ja.
Wenn man nicht unbedingt die Zeit zum Lesen hat, man kann es nebenbei machen.
Total.
Es ist einfach so, so viel wert. Und natürlich habe ich lange überlegt, was ich zu unserem Podcast heute mitbringe und habe mich auch erkundigt, was du gerne magst.
Sehr gut.
Und es kam raus, dass du gerne Cremant trinkst.
Ja.
Und da dachte ich mir, ich bringe einen Schaumwein mit, ein Sekt, also Cremant kommt ja meistens aus Frankreich, wir kennen es aus dem Jura, von der Loire, von, ich weiß nicht, aus dem Elsass und so weiter. Das kommt jetzt aus Rheinhessen.
Oh.
Und ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Auswahl, weil mehr dahinter steckt, es ist nämlich von einer Winzerin und wenn
das
man
finde ich
so
sehr gut.
Genau, wenn man ihre Vita so ein bisschen neben das legt, was ich über dich gelesen habe, dann gibt es da einige Parallelen. Sie kommt nämlich quasi auch aus einem Familienunternehmen, hat Verantwortung übernommen in dem Sektgut, also es sind zwei Töchter. Und sie macht das mit ihrer Schwester weiter. Und zwar nicht, weil sie, ich weiß nicht, weil es nicht den Sohn, den Nachfolger gibt, sondern weil sie gesagt haben, sie wollen das gemeinsam übernehmen. Haben beide erst in Richtung Betriebswirtschaftslehre studiert und haben sich dann entschieden, noch Weinbau, entweder
cool.
in Frankreich oder in Geisenheim, wo man Weinbau und Önologie studieren kann, zu studieren. Sie hat einen Weinclub an ihrer Uni gegründet und sie hat bei einem Buch mitgeschrieben. Also glaube ich, ist Marie-Louise so ein bisschen die passende Wahl für heute. Und so heißt auch der Sekt, also den ihr Vater da gemacht hat und inzwischen, wie gesagt, die beiden Töchter machen.
Ach so, cool,
und das ist heute eine schöne Geschichte. Meine Wahl für
vielen
uns.
Dank.
Und ich hoffe, dass er schmeckt. Ich schenke jetzt einfach mal.
Bestimmt.
Oh, natürlich gleich Sauerei gemacht. Tut
ja,
mir
das
leid.
Macht das. Sind wir hier gewohnt in unserem Kinderhaushalt. Irgendwer kleckert immer.
Schön.
Cheers.
Cheers. Prost. Ich habe gerade schon gesagt, Marie-Louise aus einem Familienunternehmen. Wenn man das bei dir in Kürze runterbricht, dann ist es in Hamburg geboren, in Bielefeld zur Schule gegangen, in St. Gallen zum Studium und jetzt den Lebensmittelpunkt in Berlin. Wo kommen bei dir am meisten Gefühle hoch von diesen vier Orten?
Bei den beiden großen Bs, Bielefeld und Berlin. Mhm. Wobei wahrscheinlich niemand Bielefeld in einem Atemzug mit Berlin nennen würde. Und wenn man Hamburg noch im Angebot hätte, wahrscheinlich immer das nennen würde. Aber bei mir ist es wirklich so, ich bin zwar in Hamburg geboren, aber in Bielefeld aufgewachsen. Unser Familienunternehmen ist da seit 300 Jahren. Und wir produzieren da auch, also es ist auch nicht einfach nur ein Verwaltungsgebäude, sondern es ist richtig so mit Herz, Seele, Leidenschaft und harter Arbeit da vor Ort. Und ich glaube, wenn du aus so Underdog-Städten kommst, dann nennst du sie ja nicht, weil alle dann applaudieren, sondern du nennst sie nur, wenn du da wirklich ein Zuhause-Gefühl hast. Und immer, wenn ich nach Bielefeld komme, dann denke ich so, das ist wahrscheinlich die am meisten unterschätzteste Stadt Deutschlands. Also da hast du so viel Mittelstand, Miele, Oetker, Seidensticker, Windsor.
Das weiß man aber auf den ersten Blick nicht.
Nein,
ne? Man
genau.
kennt diese Marken, aber
Bertelsmann,
man weiß nicht.
Wenn man Gütersloh noch einmeindet, Gildemeister und wie sie alle heißen. Und das prägt diese Region, weil die konnten da ja alle nicht weg, diese Unternehmer und Unternehmerinnen, nach dem Motto, wir sind hier am Standort, wir produzieren hier, also lass mal das Beste aus diesem Standort machen. Und dann hat halt der eine Stadthalle mit aufgebaut, der nächste ein Leichtathletikstadion, die dritten eine Eisbahn, die vierten eine Opernhalle oder eine Konzerthalle. Und so hat so jeder sein soziales Unternehmertum an diesem Standort ausgelebt. Und natürlich hast du auch viel Missstand in der Stadt und das könnte auch alles besser verwaltet sein und so. Aber das ist schon geprägt von einer unglaublichen unternehmerischen Leidenschaft und die erfasst mich immer, wenn ich da die Stadtgrenzen überquere.
Wie war es für dich, so groß zu werden?
Ich fand es toll. Also ich glaube, als Kind von Familienunternehmern liebst du es oder du hasst es, weil es ist halt always on, es ist 24/7, das ruht nie. Wir haben samstags mit meinem Vater, meine Schwester und ich die Post ausgetragen und überall auf den Tischen verteilt. In unseren Ferien haben wir die Webstühle geputzt. Beim Abendessenstisch haben wir über unbezahlte Rechnungen, Probleme und Herausforderungen gesprochen und nicht über Erfolge und sonst was. Das heißt, du kriegst mit, es ist harte Arbeit, es gibt dir niemand eine Garantie, das klappt. Und es ist selbst und ständig. Es hört nie auf. Und ich glaube, das musst du halt richtig lieben. Und ich habe einfach meine Eltern, meine Mutter ist auch Unternehmerin, hat sich selber selbstständig gemacht, immer mit einer gewissen Faszination angeschaut und gedacht, boah, wenn du groß bist, willst du auch irgendwie dein eigenes Ding machen. Also deswegen habe ich meine Kindheit wahnsinnig positiv in Erinnerung. Und das ist mir auch immer wichtig, du hast ja so ein Unternehmernarrativ in Deutschland nach dem Motto, bist du Unternehmerkind, bist du mit dem goldenen Löffel aufgewachsen, dann fiel irgendwie alles vom Himmel.
Nein, kein Gnade.
Nicht in Ostwestfalen, ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen ist, aber da suchen wir den goldenen Löffel bis heute und haben einfach eher erlebt, klar, wenn du einen Erfolg hast, dann gönn dir auch mal was, aber wenn es schwer ist, dann bist du trotzdem mitgehangen, mitgefangen. Dann kannst du nicht irgendwie gehen und sagen, jetzt ist aber schwierig. So, und diese Achterbahn der Gefühle, die lernst du da irgendwie und deswegen geht's dir auch gut, wenn es mal alles schief geht, weil du diese Resilienz irgendwie früh aufgebaut hast.
Also es hat dich nicht abgeschreckt?
Gar nicht. Nein, gar nicht.
Unternehmerin zu sein, in diese Richtung zu gehen.
Nein, und deswegen passt das zweite B auch so Berlin, weil als ich hier 2010 nach Berlin zog, diese Stadt war so unfertig, oder ist sie bis heute vielleicht, und die ist auch so voller Aufbruch und mach es einfach, versuch's, wenn es nicht klappt, nicht schlimm, versuch's wieder. Und das war und ist die perfekte Stadt für mich, weil ich das Gefühl habe, hier werden Fehler, die gehören hier zum Stadtbild. Also irgendwer hat mal gesagt, diese Stadt ist ein Failed State. Also hier ist bei uns irgendwie
immer Baustelle.
Hier ist immer Baustelle.
Was würdest du sagen, wo ist die Fallhöhe denn größer? Weil du kennst ja jetzt beides. Du kennst die Verantwortung, die man übernehmen muss, wenn man in so einem Familienunternehmen, ne? Wenn ich jetzt an das Sekthaus denke. Das ist ja auch was, was man nicht leichtfertig einfach nur in der nächsten Generation übernimmt und sagt, ah ja, toll, mache ich jetzt einfach so weiter. Andererseits erfordert es natürlich auch sehr viel Mut, wenn man ins kalte Wasser springt und sowas etwas komplett Neues gründet, wo davor nichts war. Wo ist die höhere Fallhöhe?
Also die Fallhöhe ist definitiv im Familienunternehmen höher, weil ich bin jetzt die 10. Generation. Ich darf jetzt nicht die Generation sein, wo es zu Ende geht. Und bei einem Startup willst du auch nicht die Gründerin sein, die es nicht geschafft hat. Aber das ist dein Leben, was du damit sozusagen einmal in die Grütze fährst. Und ja auch nicht endgültig, ja, sondern du machst halt einmal einen Fehler und es klappt nicht und dann versuchst du es wieder. Ein Familienunternehmen versuchst du nicht wieder. Und diese Verantwortung, die du eigentlich von klein auf an hast, dass das die Zeit überdauert, dich selbst überdauert, größer ist als du selbst, das ist schon ein ganz schöner Druck. Und das ist auch etwas, damit musst du erstens lernen, umzugehen. Und das ist gar nicht so einfach. Und du musst dich ein Stück weit davon aber auch emanzipieren, weil da hat ja jemand, bevor du auf die Welt kamst, festgelegt, dass das in deinem Leben wichtig werden würde. Da hast du ja nie eine Chance gehabt zu sagen, nee, ist es für mich aber nicht. Das heißt, der Weg hin zu, ich würde gerne auch einen anderen Weg einschlagen, ist viel länger als bei einem Startup, wo du einfach anfangen kannst, ohne das Gefühl zu haben, du lässt dafür jemand anders im Stich. So, trotzdem ist der Mut aus meiner Sicht, ein Startup zu gründen, größer als das Familienunternehmen zu übernehmen. Denn das ist jetzt kein Automatismus, aber das ist so ein bisschen Vorzeichnung aus, du bist die älteste Tochter von und deswegen kommst du überhaupt in Frage. So, und dann ist es vielleicht mutig, Nein zu sagen. Beim Startup Ja zu sagen, vor allen Dingen, wenn du einen Plan B gehabt hättest, ist mutig, weil du noch nichts hast, die Leute kennen dich noch nicht, man vertraut dir noch nicht. So, und da ins kalte Wasser zu springen, erstmal wenig Gehalt und viel Risiko zu haben, das sieht man ja an den Zahlen, ist in Deutschland immer noch nicht das Mittel der Wahl. Und deswegen bewundere ich jeden Gründer, jede Gründerin, die es wagt, weil es nicht der einfache Weg ist.
Definitiv. Und deswegen würde mich auch mal so interessieren, ich weiß nicht, ob dir schon Projekte in Sachen Wein oder so mal begegnet sind.
Ja. Okay, ohne Ende, ja. Doch, ja. Okay. Ich habe da auch einen Blick für zu gucken, welche Winzerinnen gibt es, welche jungen Wilden gibt es, die auch Etiketten anders machen. Das spricht mich total an, weil ich so diese Mischung aus Moderne und Tradition sehr mag.
Wie ein Buchcover.
Ja, total. Und das Buchcover muss mich auch ansprechen. Eben. Also verstehe nicht, wenn man Sachbücher wie Sachbücher aussehen lässt, sind schon innen drin irgendwie anspruchsvoll, muss das Cover nicht schon abschreckend sein.
Das heißt, du beobachtest junge Leute, die danach kommen. Ich habe nämlich tatsächlich auch mal nachgeguckt, weil mich interessiert hat, wie ist es denn, die beiden Töchter, die jetzt da eingestiegen sind, also es gibt immer mehr, aber die meisten sind männlich, die Weingüter übernehmen. Es gibt eine Vereinigung, Generation Riesling heißt die, da sind 23%, also tatsächlich Inhaberinnen geführt inzwischen, Tendenz auch steigend. Das ist das eine, ne? Also wenn man das Familientraditionsunternehmen, Weingut etc. übernimmt. Das andere ist ja eben diesen Mut zu haben und den stelle ich mir heutzutage so viel schwieriger vor, gerade in diesem Bereich, wenn ich jetzt sage, ich komme nicht aus einer Weingutsfamilie und ich sage trotzdem, ich möchte das machen, ich muss Land kaufen, also sprich die Weinberge, Maschinen, Kälter, Technik etc., das ist ja alles nicht vorhanden und was natürlich eine riesige Investition ist. Dann kommt dazu, dass man natürlich so wetterabhängig ist und was würdest du jemandem trotzdem zusprechen, das auf sich zu nehmen?
Ich würde sagen, Gründen ist keine rationale Entscheidung, sondern wenn es Aussicht auf Erfolg haben soll, eine emotionale und nicht im Sinne von, ich habe die Zahlen nicht im Griff oder ich habe mir nicht angeguckt, was es für Investitionsvolumen bedarf, sondern habe ich so Bock auf das Thema, lebe und liebe ich Wein, seit ich denken kann, habe ich das Gefühl, da fehlt was, geht das auch noch nachhaltiger, gibt es da vielleicht auch noch Trauben, die man mischen kann, die noch nicht gemischt wurden. So, wenn all diese Themen mich total bewegen und emotionalisieren, dann go. Weil am Ende Wetter und diese Rahmenbedingungen haben alle. Und du musst irgendwas mitbringen, was dich besser macht. Und das ist in erster Linie erstmal Leidenschaft. Weil es ist immer ein Marathon, kein Sprint. Wenn dir also schon nach kurzer Zeit die Puste ausgeht, weil du denkst, ah, also so spannend finde ich das Thema dann doch nicht. Und dafür ist es jetzt aber ganz schön schwer.
Ja, und dafür ist es auch ganz schön langwierig, ne? Das braucht Zeit.
Genau, das braucht Zeit. Also nichts braucht wahrscheinlich so plakativ Zeit, wie wenn du an Ernten und so weiter gebunden bist. So, dann überleg dir vorher, kann ich das richtig lange durchhalten? Und wenn ja, dann los. Ja, also wenn Menschen immer so gedacht hätten, dann hätte man nie Innovation gehabt, weil dann hätte man immer gesagt, puh, ist das anstrengend, das zu matchen, was schon da ist, das lasse ich mal lieber. Und es gibt ja nun so tausende von Beweisen und Beispielen, wo man sieht, hat sich zu jedem Zeitpunkt immer noch gelohnt.
Und müsste es nicht auch so sein, dass gerade das Thema Wein auch Leute abholt, die vielleicht Lust hätten, das zu unterstützen?
Ja, total. Also, da musst du natürlich aufpassen, dass du da nicht in Liebhaberei auf der Investorenseite verfällst, weil, wenn das nicht jemand sagt, ich trinke allein 3 Flaschen von Ihnen am Tag, deswegen bin ich ein super Investor. Mich haben Sie sicher oder haben Sie auch jenseits Ihres Alkoholkonsums noch was beizutragen?
Beim Sekt kommt hinzu, dass er ja meistens sehr lange auf der Hefe, also gerade das ist jetzt zum Beispiel eine traditionelle Flaschengärung, das heißt, er muss schon mal mindestens 9 Monate auf der Hefe sein. Es gibt Schaumweine, Sekte, die bis zu 10 Jahre auf der Hefe sind. Mhm. Das heißt, man muss sich vorstellen, wird ja 10 Jahre nichts verkauft davon erstmal. Das ist eine riesige Kapitalbindung. Das muss man schon auf sich nehmen. Und deswegen habe ich sogar fast das Gefühl, Schaumwein ist sogar noch mal vielleicht eine schwierigere Nummer, weil du einfach diese Zeit noch brauchst und dieses enorm aufwendige Handwerk.
Die sogenannte Time to Market ist sehr lang. Deswegen liebt die Startup-Branche Gin so sehr, weil den kannst du über Nacht erschaffen, im Gegensatz zu Whisky und
Co. Stimmt, verdammt. Den kann man einfach brennen. Ja, es ist wirklich nochmal was anderes. Deswegen, zu welchen Anlässen, wenn du jetzt sagst, du trinkst gerne Cremant, zu welchen Anlässen trinkst du das gerne? Braucht es einen Anlass?
Ja, es braucht tatsächlich bei mir einen Anlass, weil ich habe ja so viel Bälle in der Luft und ich will jetzt nicht meine Kinder als Bälle bezeichnen, also die nehme ich da mal raus, die sind einfach das Fundament, was aber auch natürlich viel Aufmerksamkeit braucht. Also wenn ich jetzt jeden Tag ohne Anlass Cremant trinken würde, dann kriege ich mein Leben nicht hin. Ja, deswegen mache ich es schon anlassgetrieben und also Anlässe sind Freitagabend mit meinem Mann auf dem Sofa. Eine Mischung aus, yes, wir haben die Woche geschafft. sie hat uns aber hoffentlich, nicht jede Woche, aber häufig mehr Energie gegeben als genommen. Mhm. Wir freuen uns aufs Wochenende und es dauert noch ganz schön lange, bis Montag ist. Also das ist ein schöner Zeitpunkt für Cremant. Dann, wenn ich, und das schaffe ich nicht so oft, meine Freundin sehe, und dann, das darf jetzt wahrscheinlich gar keiner hören, kippe ich da auch noch irgendwelche Substanzen à la Aperol oder Holundersirup oder so rein. Ja, genau. Dann macht sich mein ganzer Freundeskreis über mich lustig, weil er immer sagt so, gib mal Verena noch irgendwie den Zucker rüber und so. Also irgendwie habe ich da so einen kleinen Spleen. Und der dritte Anlass ist, ja, wenn es so richtig was zu feiern gibt.
Wann war denn das letzte Glas? Und was?
Da muss ich mal gerade überlegen. Das letzte Glas war tatsächlich Champagner am Samstagabend, also vor ein paar Tagen, mit 2 meiner engsten Freundinnen hier bei uns zu Hause auf dem Sofa, nachdem wir auf einem tollen Event vom FC Victoria Berlin waren, wo wir alle Investoren, Sponsoren und so weiter zusammengebracht haben, über 160 Leute waren und wir dann nach Hause gegangen sind, hier saßen und es war so die Ruhe nach dem Sturm und man hatte so das Gefühl mal einmal, so jetzt kriegen wir nochmal so ein bisschen extra Zeit geschenkt und dann darf es auch mal Champagner sein.
Sehr schön. Und wer sucht das aus?
Eher mein Mann, der liebt das, da in Online-Shops, vor allen Dingen in Online-Shops, er liebt es auch offline, aber das kriegen wir immer zu wenig hin, zu suchen. Er folgt auch tollen Winzern, er folgt auch tollen Sommeliers. Einer, Master of Wine, hat mit meiner Schwester Hotelfachausbildung in Baden-Baden gemacht. Und
Konstantin Baum.
Und der ist ein enger Freund meiner Schwester. Schön. Und dessen Newsletter haben wir natürlich. Und da holen wir uns immer die Highlights raus. Also das heißt, der ist ganz eng sozusagen mit uns verbunden. Bandelt und hat uns schon die besten Sachen hier nach Hause geschickt. Und da holen wir uns Inspiration. Oder wenn man woanders ist und was Tolles trinkt, dann fotografiert man das Etikett. Also Klassiker. Ja, ständig Augen und Ohren offen.
Es ist ja recht spannend. Man mag im ersten Moment meinen, dass Frankreich so den Hut auf hat, wenn es um Schaumweinkonsum geht. Tatsächlich trinkt niemand so viel Schaumwein wie die Deutschen. 3,8 Liter pro Kopf in Deutschland. Das heißt, man ist weltweiter Spitzenreiter. Ist es für dich also schon eher was zum Feiern, weniger was man auch mal zum Essen oder so?
Doch, es wäre, glaube ich, total was ich auch zum Essen trinken würde. Auch ich würde es immer über Wein und andere Bier trinke ich gar nicht und so priorisieren, weil ich es einfach lieber trinke. Ich trinke auch lieber Mineralwasser mit Kohlensäure als ohne.
Also ich glaube, das ist CO2.
Es ist eine Typfrage wahrscheinlich. Nur, wie gesagt, ich kann jetzt nicht jeden Abend beim Abendessen Cremant trinken. Mhm. Aber wenn es keine Limitationen gäbe meiner Fitness und wie wach am nächsten Tag ich sein muss, dann würde ich das wahrscheinlich tun.
Wie ist das bei dir Ende des Jahres? Bricht da so eine Art Melancholie aus, dass man auf das Jahr zurückblickt und schon so ein bisschen im nächsten Jahr schwelgt und sagt, das war gut, das möchte ich anders machen. Bist du nachdenklicher?
War ich früher mal, als mein Leben noch nicht so voll war. Jetzt ratter ich eigentlich relativ durch, so bis zum 20.12. und habe gar keine Zeit zu reflektieren, weil ich einfach das alles noch hintereinander bekomme, weil dann ja auch noch so Komplexitäten wie der Nikolaus kommt und Adventskalender und sowas noch alles noch gehört. Irgendwas oben drauf kommt. Also das heißt, so bis zum 20.12. freue ich mich total, dass Advent ist. Das hat immer so einen rosaroten Layer über allem, dass man so denkt, es ist einfach eine schöne Zeit des Jahres. Mhm. Aber für mich persönlich noch keine, wo ich mal innehalten kann. Mhm. Und dann mache ich aber seit 4 Jahren etwas. Und zwar stelle ich vom 20. Dezember bis Ende Januar alles ab. E-Mails, WhatsApp, alles. Und bin wirklich nur per SMS und Anruf zu erreichen. Habe auch keine Termine im Sinne von Keynotes, Podcastaufnahmen, sonst irgendwas.
Das kommt in den anderen 11 Monaten.
Genau, wir pausieren sogar auf Fast and Curious. Wir haben jetzt noch nie Pause gemacht und da kommen jetzt 6 Wochen Pause. Und in diesen 6 Wochen ist einfach mal Ruhe. Und die liegen am Anfang des Jahres. Und erstens führt es Weihnachten schon dazu, dass ich das Gefühl habe, so jetzt fängt eine lange Zeit der Reflexion an und nicht nach dem Motto, ich muss jetzt über die Weihnachtstage alles zusammenbringen. Ja. Es muss ganz toll sein, es muss ganz besinnlich sein, wir müssen alle sehen,
es muss uns erholen.
Es muss besinnlich sein. So, und dann ist irgendwie der 27. Dann denkst du, oh Gott, jetzt müssen wir Silvester vorbereiten und am 2. Januar geht die Schule wieder los und dann war es das auch wieder. Sondern es hat was von so. Und jetzt habe ich das Jahr geschafft mit all seinen Höhen und Tiefen. Jetzt atme ich mal durch. Und so ab Mitte Januar fängt dann an, wie fand ich es denn letztes Jahr? Was fand ich denn richtig gut? Was will ich nicht mehr machen? Was nehme ich mir fürs neue Jahr vor und so? Aber dafür brauche ich erstmal 3 Wochen Erholung vom alten Jahr, weil das einfach eine riesenhohe Taktung ist. Und das macht so süchtig, diese 6 Wochen, dass ich die hoffe, nie wieder opfern zu müssen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Job an, den du hast. Jetzt habe ich eher so ein Potpourri an Projekten, die ich so ein bisschen steuern kann. Bin ich mal wieder irgendwann 100% fest irgendwo oder habe irgendwelche Zwänge, hätte ich fast gesagt, dann geht das vielleicht nicht mehr so einfach. Aber solange das noch geht, ist das einfach mein Ausgleich zu den anderen 11 Monaten.
Und kannst du dir das noch so vorstellen, so 100% fest irgendwo zu sein?
Nein. Ich habe es auch gerade gesagt, was sollte das jetzt genau sein? Nein, die Opportunitätskosten wären zu hoch. Ich müsste dann so viel abmoderieren, was mir so unfassbar viel Spaß macht. Und am Ende ist ja mein Leben. Und dann jetzt mit 43 hast du da auch schon eine andere Sicht drauf. Mit Anfang 30 hast du vielleicht noch gedacht, naja, aber das Angebot ist so gut und dann zahlen die dir so viel und du hast so viel Verantwortung. Kannst du jetzt nicht Nein sagen. Und jetzt sind es ganz andere Faktoren, die wichtig sind. Also jetzt ist es viel mehr dieses, wo kann ich was bewegen? Wo kann ich die Gesellschaft positiv beeinflussen? Wo kann ich Dinge machen, die einfach mir so viel Spaß machen. Das ist jetzt eher im Vordergrund als wie viele Mitarbeiter habe ich und wie viel Budgetverantwortung.
Ja, das klingt auch schon viel unattraktiver, wenn du das so
erzählst. Habe ich jetzt natürlich auch bewusst langweilig
betont. Ja. Aber wenn du zurückblickst, du sagst jetzt, natürlich hat man mit 43 dann eine andere Sicht auf die Dinge. Und wir haben gerade über Sachen gesprochen, Sekte, Weine, die, ich weiß nicht, 5, 10 Jahre oder sonst was lagern. Das ist ein Rieseninvest, haben wir ja vorhin schon gesagt. Wenn du zurückblickst, gibt es ein Invest, und jetzt meine ich gar nicht monetär, wo du sagst, der hat sich heute richtig ausgezahlt, also mehr auf so einer persönlichen Ebene?
Ja, es gibt ein Invest, was mir nie bewusst war, wie wertvoll es mal werden wird, und es fing mit 16 an, dass ich in Schottland im Internat war und da ein Internat erwischt hat, was die ersten 3 Monate geguckt hat, wo sind deine Stärken, und hat dich in Kunst, Musik, Sport, Akademie, soziale Dienste, alles reingeschmissen und einfach dich alles ausprobieren lassen. Von Küstenwache über freiwillige Feuerwehr, über Business Studies, Schauspielunterricht bis hin zu Public Speaking. Und Public Speaking hatte ich mit 16 noch nie gehört. Das Pendant in Deutschland wäre wahrscheinlich Rhetorikseminar gewesen. Und das erstens gab es irgendwie noch nicht so richtig und zweitens klang es auch irgendwie wahnsinnig langweilig. Und deswegen Public Speaking, war für mich eine Entdeckung, wo ich dachte, oh Gott, macht mir das Spaß, dass mir jemand einen Zettel gibt und sagt, du bist jetzt gegen Atomkraft und los und dir gegenüber ist dafür oder was auch immer. Mhm. Und dann musst du losdiskutieren, dann musst du auf offener Bühne deine Meinung vertreten, halten, Gegenargumente aber abwägen und so. Und da habe ich einfach damals damit angefangen, dann bin ich zurückgekommen, dann habe ich mich für ein Rhetorikseminar eingeschrieben und dann habe ich im Prinzip seit 25 Jahren zu jedem: Möchtest du da die Abi-Rede halten? Möchtest du hier die Begrüßung des Erstsemesters machen? Ja gesagt. Weil ich immer dachte, komm, rauf auf die Bühne, raus aus der Komfortzone und wird schon immer besser werden. Mhm. Hab Stimmtraining mal gemacht, hab Videoanalyse mal gemacht, hab einfach alles in dem Bereich ausprobiert. Und heute kannst du mich nachts um 3 wecken und sagen, kannst du mal was zum Bürgergeld sagen vor 3000 Zuschauern? Und dann bin ich so, ja, muss ich mal ganz kurz in mich gehen und noch ein bisschen googeln, aber dann sage ich da was drüber. Mhm. So, und jetzt ist es halt einfach noch nicht mal mehr ein Angang, sondern eine totale Freude. Und das ist natürlich ein unglaubliches Superpower jetzt, weil nicht viele Frauen mögen das, nicht viele Menschen mögen das. Und wenn sie es dann mögen, sind sie aber auch nicht immer gut. Und da habe ich jetzt so dieses Ding gefunden, was mir schon viele Türen öffnet, weil am Ende musst du jedes Projekt, was dich selber begeistert, auch rüberbringen. Und dann hilft es, wenn du da eben sehr, sehr lange schon dran arbeitest, da immer besser zu werden.
Es ist natürlich ein riesen Learning über die Jahre.
Total, ist dir überhaupt nicht bewusst in Echtzeit. Ja, also mit 23 habe ich ja nicht gedacht, was lege ich hier für einen strategischen Wettbewerbsvorteil, ja.
Das ist ja auch nicht wie im Sport oder sonst wo so eine messbare, nicht wirklich messbare Leistung, wo man sagt, ich bin so viel besser geworden, weil ich jetzt viel schneller renne, weiter springe oder sonst irgendwas, sondern das ist ja was, was ich stetig.
Ich war ja auch nicht Keynote-Speakerin, sondern
Public Speakerin.
Genau, sondern war so, das ist eher ein Nebenprodukt von dem, was ich mache.
Gibt es noch andere Sachen, auf die du zurückblickst, was Learnings waren? Ich muss jetzt wieder dran denken, beispielsweise angenommen, man erntet diese Trauben für diesen Sekt vor 10 Jahren. Mhm. Und dann in dem ganzen Prozess machst du meistens gar nicht so viele Eingriffe, aber es braucht doch viel Handwerk. Dennoch kannst du ja erst, wenn du es dann 10 Jahre später probierst, sagen, was würde ich jetzt heute anders machen? Ja, würde ich früher ernten? Würde ich später ernten? Dieser Lernprozess ist dann ja viel später. Ja. Gibt es Learnings, von denen du sagst, auf die blickst du besonders zurück?
Also wenn ich dir gerade zuhöre, muss ich an einen Spruch meines Großvaters denken, den er mir immer mitgegeben hat und der so über allem steht. Und das ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Und das ist ein bisschen so wie das, was du gerade beschreibst. Du kannst vor 10 Jahren die nur maximal gut anpflanzen und alles richtig machen und immer wässern und so. Aber ob es klappt, wirst du erst im Nachhinein sehen, wenn du drauf zurückguckst. Und so sind ganz viele Dinge in meinem Leben passiert, die zum jeweiligen Zeitpunkt, vor allen Dingen, wenn sie sich nicht gut anfühlten, weil es eben schwere Momente waren, weil beruflich oder privat was richtig schiefgegangen ist, die machen in Echtzeit wenig Sinn. Da denkst du so, und das musste jetzt passieren und wofür? Also warum musste ich mit 25 ein Startup nicht hinkriegen und insolvent gehen? Mhm. Warum musste meine erste Ehe scheitern? Das macht in den Momenten ziemlich wenig Sinn. Und wenn du dann weiterlebst, dann irgendwann guckst du zurück und sagst, ach so, deswegen hat das alles so sein müssen. Und das ist ein schönes Mantra, weil es dir eigentlich nicht erlaubt, zu lange liegen zu bleiben, immer im Rückspiegel zu leben, sondern zu sagen, so, weiter geht's, man hat nur ein Leben und hoffentlich macht's irgendwann Sinn.
Ja, und auch leichter zu akzeptieren, wenn solche Dinge passieren.
Total, ich hader ganz wenig deswegen. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht furchtbar traurig bin, aber ich bin nicht die Person, die hätte, wäre, wenn macht. Mhm. Sondern ich bin immer die sagt so, glücklich ist, wer vergisst, was jetzt nicht zu ändern ist, weiter geht's.
Sehr gut, das habe ich noch gar nicht gehört, aber es sehr, sehr gut. Ja, wie schmeckt's dir?
Mir schmeckt's leider schon ein bisschen warm geworden ist,
aber es ist halt auch so schön heute und da darf die Sonne den Sekt auch ein bisschen aufwärmen. Nein,
schmeckt mir sehr gut, wenn du jetzt irgendwelche Fachbegriffe von mir erwartest.
Nein,
das
klingt keine
so sehr, kann ich
Sorge,
leider nichts beitragen, außer schmeckt mir sehr gut.
Das darf
ich
dann Konstantin Baum machen.
Schmeckt. Ich weiß nicht, ob es vollmundig oder sonst was ist, aber es schmeckt mir sehr gut.
Ist auch das Wichtigste. Ich glaube, das ist das, was Leute so schnell vergessen. Es ist wirklich nur wichtig, ob es, also was heißt wirklich nur wichtig? Jetzt breche ich es sehr runter. Natürlich spielen viele Sachen damit rein, aber am Ende kommt es darauf an und ich merke ganz häufig, dass Leute Leute aber dann hören wollen, aber sagen Sie doch noch mal ein paar Aromen, damit ich das wiederfinden kann und das. Und wo ich denke, das ist jetzt ein Gebet, was man vortragen kann. Ja, genau. Am Ende soll es nicht nur schmecken, es muss in die Situation passen, es muss irgendwie in richtiger Gesellschaft sein. Und das ist oft eben auch nicht unwichtig, muss man dazu sagen.
Nein, das ist wahrscheinlich sogar in vielen Fällen der Schlüssel. Ja. Weil manchmal denke ich so, wenn so Runden, so jetzt kommt ein ganz teurer Rotwein und so, dann denke ich so, was wäre, wenn ich den in der Küche kurz ausgetauscht hätte?
Ja, genau.
Aber ihr sitzt gerade so nett zusammen, ihr liebt es gerade und jetzt kommt der Rotwein. Es ist nicht egal, wie er schmeckt, das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, manchmal ist man einfach so glücklich mit dem Moment, dass man ihn dann damit krönt. Aber das hat nicht so viel mit dem Wein zu tun, wie vielleicht mit dem Moment. Auch wenn das Weinkenner sicherlich ganz anders sehen würden.
Aber am Ende ist ja teuer nicht so eine gute Geschmacksbeschreibung. Nee,
genau. Es gibt ja halt das Gefühl, nicht daneben zu liegen, aber das ist die Frage.
Aber gibt's das häufig? Ich meine, in so Runden. Ich meine, du kommst mit Personen zusammen, sind wir ganz ehrlich, das ist ganz klar, die natürlich sich diese ganzen Sachen auch sicherlich gönnen oder gönnen können oder die dann, weiß nicht, bestimmtes Fable oder so haben. Gibt's das schon häufig noch, so eine Art Profilierung?
Also ich will jetzt nicht Männer gegen Frauen ausspielen, weil es überhaupt nicht mein Ding ist, aber sicherlich hast du das eher noch in so alteingesessenen Runden, dass es heißt, und heute Abend mache ich mal ein ganz edles Tröpfchen für euch auf, wo ich so innerlich denke, Perlen vor die Leue bei mir. Ja, also Hauptsache, wir haben hier spannende Gespräche, das ist mir wichtiger, als wie teuer der Wein war. Aber ich bewerte es auch nicht, weil am Ende ist es ja das Schöne an Wein oder sämtlichen Dingen, die du hast, um das Leben zu genießen. Für den einen ist das dann die Krönung, der andere hätte es nicht gebraucht. Dafür bin ich die zum Beispiel es liebt, in ein schönes Hotel zu gehen. Und mein Mann sagt immer, aber wir schlafen doch dann. Das kannst du doch nicht sagen. Ja? Selbst wenn wir da erst um 8 Uhr abends ankommen. Und
aber die Lampen sind so schön.
Es ist so schön. Und ich fühle mich so besonders und so. Das ist genauso irrational, wenn wir tatsächlich nur schlafen. Und deswegen, ich glaube, da hat jeder andere Art und Weise, wie er Genuss definiert. Und deswegen kann ich das total mitgehen. Ich würde es nicht erwarten, aber ich freue mich dann. Er freue mich an der Freude des anderen.
Ja, umso besser. Genau. Und gibt es für dich bei so Veranstaltungen, wenn du irgendwo hinkommst, so eine Art Event-Tipps? Mir hat letztens zum Beispiel mal jemand erklärt, dass man, wenn man den Namen nicht mehr weiß, immer fragt, wie war nochmal der Name? Und dann sagt die Person entweder den Vor- oder Nachnamen. Und dann sagt man, ja, nee, weiß ich Bescheid. Ich meinte den Nach- oder den Vornamen, dass man dann quasi... Gut. Fand ich irgendwie ganz smart.
Dass man nicht so ganz blank ist.
Genau.
Ja, das kann ich mir mal merken, weil das merke ich mit zunehmendem Alter, fängt das bei mir auch an. Ich dachte, davor wäre ich irgendwie gefeit. Nee, da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich auch keine Tipps, sondern improvisiere immer wieder. Also klar, bei Namen schwierig, aber dann ist es so. Was für mich noch schwieriger ist, bei uns hören jetzt ja inzwischen über 30.000 Menschen beim Podcast zu. Und dann kommen sie zu dir und sagen, hallo Verena. Und dann weiß ich noch nicht, kennen wir uns oder kennst du mich
oder
einfach?
Ist nur eine
so nicht und dann nur. Bin ich so hallo so und dann warte ich drauf, dass sie sagt, ich höre euren Podcast, damit ich weiß, okay, ich kann dich gar nicht kennen. Oder sie sagt, weißt du noch letztes Jahr? Und dann muss ich aber ganz scharf nachdenken. So und da merke ich zunehmend, dass ich unterschätzt habe, was Podcast für eine Reichweite erzielt, gar nicht jetzt nur mengenmäßig, sondern qualitativ. Mhm. Also wenn dir jede Woche Menschen eine Stunde beim Denken zuhören, dann ist es mehr als Social Media Likes und Followers, dann ist es mehr als eine Keynote, wie viele Leute waren da, weil die sind einmal da und hören dir einmal eine Stunde zu und die hören dir seit 36 Wochen jede Woche eine Stunde zu. Veranstaltung würde man ja nie buchen, ja? Und hier schon wieder zu Verena, Gottes Willen. So, und das habe ich unterschätzt, wie sehr Menschen auf mich zukommen und sagen, ich kenne dich in- und auswendig. Ich sehe, das stimmt wahrscheinlich nach 36 Folgen.
Weil man natürlich auch viel erzählt, ist völlig klar. Es ist ja auch wie ein Telefonat, was quasi eine Stunde geht, nur dass die eine Person nicht so viel redet, sondern man eigentlich viel mehr zuhört. Und dann, wenn man das mal runterbricht, ist es ja auch irgendwo ein Kompliment, muss man einfach sagen. Jemanden so lange zuhören zu wollen, weil wenn man die Woche runterbricht, dann macht man das ja nicht so häufig. Oder vielleicht hört man noch andere Podcasts oder so, aber das ist ja selten. Schön. Wir schließen ab mit in Berlin. Wo gehst du denn gerne Wein trinken? Hast du so einen Platz, wo du am liebsten bist? wo du sagst,
Hause. Ja. Zu Hause. Ich lade gerne zu Salonabenden mit meinem Mann zusammen zu uns nach Hause ein. Und dann sind wir so 12 Leute rund um unseren großen Tisch unten. Und dann gibt's tollen Wein und tolles Essen und tolle Gespräche. Und erstens sind wir dann zu Hause und damit auch bei unseren Kindern. Ich glaube, das ist auch was, was wir gelernt haben. Wenn wir so ein volles Leben haben, dann können wir nicht immer noch weg sein. Dann machen wir es lieber bei uns zu Hause.
Ja, das stimmt.
Und es hat auch einfach eine besondere Atmosphäre. Wenn du jemanden nach Hause einlädst, auch wenn du ihn noch nicht so gut kennst oder sie, schafft es sofort so eine Nähe und Vertrautheit, dass andere Gespräche möglich sind, als wenn du sie im Restaurant triffst. In erster Linie zu Hause. Und dann habe ich so 2, 3 Lieblingsrestaurants in Berlin. In eins gehe ich diesen Samstag, unter anderem mit Lea. Und das ist dann schon so eine Big Night Out. Und das hat natürlich dann auch nochmal einen anderen Charakter. Aber so die Mischung ist es. Lieblingsrestaurants oder zu Hause.
Gastgeberin sein.
Genau.
Schön, und dafür habe ich jetzt noch was mitgebracht, nämlich wir hatten vorhin, das ist Marie-Louise, ich habe Katharina noch im Gepäck als Sekt. Das ist vielleicht der nächste Aperitif und den kannst du dann gleich kalt stellen. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke
und,
dir,
dass du Gastgeberin für heute und uns empfangen hast. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war's auch schon wieder mit Auf ein Glas Wein, dieses Mal mit Verena Pauster. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Macht's gut.